Zeitredakteur hasst rechte Medien. Oder Zeitredakteur hasst Julian Reichelt. Oder,
okay, cool, ich bleib stehen.
Oder Julian Reichelt übernimmt TikTok. So, das wär's.
Ja.
So, und diesen Moment musst du immer wieder kreieren. Und das hat natürlich extrem was von Clickbait. Und
voll Bild eigentlich auch.
Das ist auch voll Bild.
Ja.
Und wir sind immer wieder an dem, oder ich bin eigentlich bei jedem Video an dem Punkt, dass ich mich so ein bisschen schäme, dass ich sowas mache. Jetzt nicht tiefgreifend. Ich denke jetzt nicht, oh Gott, was mache ich da? Sonst könnte ich den Job nicht machen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin außerordentlich glücklich darüber, dass ihr diese Folge zwischen all diesen Milliarden Folgen, die ja nun mittlerweile in Deutschland und der Welt zur Verfügung stehen, auf eurer Plattform, auf eurer Podcast-Plattform heruntergeladen habt. Dazu war es nicht nötig, dass ich bei Social Media viel Werbung machen musste, obwohl es auch gelogen mittlerweile. Mittlerweile machen wir ja auch ein bisschen was bei Instagram. Das könnt ihr im Übrigen euch angucken unter allesmussraus_podcast. Da findet ihr Diskussionsmöglichkeiten und Beiträge und Wunderschönes aus der Welt der sozialen Medien. Und weil wir uns ja nun gerade in der Welt der sozialen Medien bewegen, möchte ich gerne meinen heutigen Gesprächspartner kurz euch erklären. Ich habe mich mit Julian Stoper getroffen. Der ist Redakteur im Hochkantressort bei Zeit Online und der macht was ziemlich Besonderes. Der macht Journalismus auf TikTok. In den letzten Wochen haben wir ja mitbekommen, dass die AfD sehr aktiv auf TikTok ist und dass es mühsame, cringige Versuche der Politik außerhalb des Rechtsextremismus gibt, dort auch sich sichtbar zu machen. Julian macht es erfolgreich. Er wird geguckt, er wird geklickt, er wird auf der Straße erkannt. Davon erzählt er. Er erzählt aber auch davon, wie es ist, in einer so traditionellen Redaktion wie die Zeit oder beziehungsweise Zeit Online, so ein Ressort zu etablieren, ob der geschätzte Kollege und Freund Dirk Peitz, den ich kenne, der mir wirklich maßgeblich Schreiben beigebracht hat und der jetzt bei Zeit Online das Kulturressort leitet mit einer Kollegin zusammen, ob der manchmal zu Julian geht und sagt, du, kannst du mal diese Geschichte berühmt machen, kannst du mal hier mir helfen, dass junge Leute das gucken. Und jetzt die wichtigste Frage für alle alten Boomer, die in leitender Position in Printmedien arbeiten. Ist es möglich, mit Hilfe von TikTok Menschen wieder zum Lesen von Printmagazinen und Tageszeitungen zu begeistern? Das alles beantwortet mir Julian heute in dieser sehr spannenden Folge, die ein bisschen wie so eine Mediendienstfolge ist, aber liebe Leute, hört sie euch an, auch wenn ihr keine JournalistInnen seid, hört sie euch an, wenn ihr KonsumentInnen seid. Und hört sie euch auch an, wenn ihr noch mehr, nee, wir haben gar nicht so viel gegendert. Aber seit Söder im Übrigen das Gendern verboten hat, habe ich noch viel mehr Lust zu gendern. Ach so, ganz interessanter Fakt. Warum Söder TikTok besser beherrscht als alle anderen, das erklärt mir Julian auch noch. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Julian Stoper ist Journalist und seit September 2023 Host der Social-Media-Kanäle der Zeit. Er schreibt für verschiedene Ressorts von Zeit Online und ist der Co-Host des News-Podcasts Take am Sonntag.
Ich sehe gerade, liebe Hörerinnen und Hörer, dass mein Gesprächspartner eine App offen hat, Freeform, die ich liebe. Ich liebe Freeform.
Ich liebe es auch.
Das ist so eine Art Miro, so ein Whiteboard, ein unendliches von Apple. Und du hast dir für unser Gespräch Notizen gemacht. Und
richtig.
Meine erste Frage ist dann auch, als jemand, der für ein großes Medium, nämlich Zeit, auf Zeit Online, auf TikTok Nachrichten transportiert, wie wichtig ist es, vorbereitet zu sein versus spontan aus der Hüfte geschossen?
Also ich glaube, bei TikTok geht es ganz viel um Authentizität und deswegen ist Vorbereitung natürlich super und wir haben auch immer ein Skript, also vielleicht steige ich direkt mal ganz hart rein, das
ja?
ist eine One-Man-Show eigentlich. Also jedes TikTok habe ich komplett selbst gemacht. Also ich mache die Recherche, ich skripte, ich produziere, ich schneide und ich lade es auch hoch und mache das Community-Management. Also ich mache alles von A bis Z. Und
Schnäppchen für die Zeit.
Ja, und das Ganze an einem Tag. Also Das könnte sich ein schreibender Redakteur wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, es sei denn am Newsdesk, das war was anderes. Aber jemand, der wirklich eine Geschichte selbst recherchiert, für so jemanden wäre es, glaube ich, eine große Aufgabe, das an einem Tag zu machen. Und das noch auf Video mit gutem Ton in einem relativ okayen Setting, ist es schon eine große Nummer. Und ja, Vorbereitung ist natürlich schon wichtig. Wir wollen ja keinen Quatsch erzählen, gerade für Zeit Online nicht. So, das ist völlig klar. Deswegen, es gibt natürlich ein Skript, aber die Regung, die man sieht und wie ich Dinge betone,
ja,
was ich sage, wie ich Dinge sage, Was ich vielleicht ergänzt noch sage, das ist alles von mir spontan. Und ich glaube, das ist gerade für TikTok super wichtig.
Wie wählst du die Themen aus? Also wenn ich zum Beispiel, also TikTok ist mir zum Beispiel zu fern. Das ist so, wenn wir was für Instagram machen bezüglich dieses Podcasts zum Beispiel so, da gibt es dann so, was wir alle gelernt haben in solchen Schulungen, machen eine Punchline. Punchline letzte Woche war irgendwie, wird Putin den Terroranschlag für sich irgendwie nützlich machen können? Ja. So, da weiß ich, das klappt bei Instagram, die Zielgruppe ist bereit für so eine Information, auch für längere Reels. Genau, wie wählst du die Themen für TikTok so aus, dass du die Zielgruppe damit richtig erreichst?
Damit setzen wir uns täglich auseinander. Also wir haben täglich die Diskussion, was für Themen nehmen wir eigentlich, die eine bestimmte Zielgruppe erreichen könnte bei TikTok, weil der Algorithmus einfach so anders ist. Also bei Instagram, wie du sagst, du weißt, was deine Zielgruppe sehen will, weil deine Zielgruppe dich sieht und dich sehen will. Oder sie weiß, dass du kommst, weil sie dir folgen. Und der Algorithmus zeigt dir eben an, was du folgst. So. Und bei TikTok konkurrierst du mit der Welt. Du konkurrierst mit allem, was da ist. Und du musst versuchen, in diese verschiedenen Bubbles irgendwie reinzukommen, die es da gibt, oder in die verschiedenen Algorithmen. Die größte Bubble in Deutschland ist wahrscheinlich die rechte AfD-Bubble. Das ist einfach so. Und deswegen funktionieren Videos zu AfD oder alles, was im rechten Spektrum spielt, unfassbar gut. Das Problem ist, dass es eine Community ist, die du gar nicht so gerne auf deinem Kanal haben willst. Du bist dann aber leider auf diesem, oder es ist ein super schmaler Grat zwischen, okay, ich will die Views haben, weil ich will erfolgreich sein, aber will ich nur die rechten Leute abcatchen, die mir nicht folgen, die mir nichts bringen und die mir nicht wohlgesonnen sind. So, die sind einfach da, weil die Krawall machen wollen, weil die ihre blauen Herzen kommentieren als Merkmal der AfD-Sympathie. Es gibt aber auch die BookTok-Community. So, dass die rezensieren Bücher, Fantasy-Bücher auf TikTok. Die sind super. Also da kriegst du auch super viele Klicks und die folgen dir, die sind super lieb. Da ist ein konstruktiver Austausch in den Kommentaren, was du bei AfD-Sympathisanten nicht so hast. Und deswegen ist das ein super schmaler Grad, was man als Thema auswählt. TikTok selbst will eher Disney Channel als CNN sein. Und das ist unserer Erfahrung nach jetzt gar nicht so der Fall. Also auch harte News-Themen können funktionieren, wenn sie irgendwie vernünftig aufbereitet sind oder ein Aufregerpotenzial haben. Deswegen ist vielleicht TikTok sogar ein bisschen mehr Twitter als Instagram. Also du kannst nicht genau das Gleiche, was du bei Insta machst, bei TikTok machen. Das funktioniert einfach nicht.
Wie erklärst du dir das, dass irgendwie die, sagen wir mal, rechtskonservativen bis hin zu rechtsextremen Parteien und Medien TikTok früher verstanden haben als der Rest der Gesellschaft und jetzt man das Gefühl hat, alle ziehen so ein bisschen peinlich auch nach, also mit Ausnahme von dir und der Zeit, aber wenn so Lauterbach irgendwas macht bei TikTok, ist das irgendwie, da läuft es mir kalt den Rücken runter eigentlich. Also wie erklärst du dir das, dass diese politischen Haltungen so erfolgreich auf TikTok sind?
Also ich glaube, die AfD hat einfach das Medium sofort genutzt. Ich kann dir nicht sagen, warum sie das zuerst gemacht hat oder diese rechte Bubble. Keine Ahnung.
News zum Beispiel. Julian Reichelt ist auch sehr aktiv auf TikTok und da auch erfolgreich mit seinen Reels dort.
Ja, das ist super. Aber die machen auch ultra viel. Also die machen so viele Videos, das ist unfassbar. Und die hat diesen Einzelnen überhaupt keinen Erfolg. Also gar nicht. Ne? So Einzelne schon, aber jedes Video an sich, da sind manche dabei, die haben nur 100 Views. Das ist wirklich, das ist ein schlechtes Video dann. Aber da, wenn du einfach super viel postest, so flood the zone with shit heißt es doch, dann funktioniert es irgendwann. Und ich kann dir nicht sagen, warum die das gemacht haben, aber da sie eben lange Zeit das einzige politische Angebot irgendwie waren, hat es scheinbar funktioniert. Und das sind einfache Parolen, die auch im analogen Leben funktionieren. Das wissen wir. Die AfD hat große Zuwächse und das funktioniert, also populistische Parolen.
Hattest du das Gefühl, ist jetzt lustig, dass wir darüber reden, aber das interessiert mich trotzdem, nur deine Beobachtung. Also so, du musst jetzt da, wenn du das Gefühl hast, dazu kann ich nichts sagen, kannst auch sagen, dazu muss ich nichts sagen.
Ja.
Es gibt so eine Radikalisierungsmaschine. Das Internet ist für mich ganz oft eine Radikalisierungsmaschine und Plattformen können genutzt werden, um junge Menschen zu radikalisieren. Islamistisch, rechtsradikal, funktioniert. Glaubst du, dass TikTok und die AfD, also die AfD wusste, so kommen wir an die jungen Köpfe ran und wir können sie auch so steuern und kriegen dann, wenn sie 18 sind, deren Häkchen?
Naja, also TikTok ist nun mal eine Plattform. Wenn man sich anschaut, wer die Plattform nutzt, dann ist relativ klar, wie man damit erreicht. Und ich schätze, das ist einfach Trial and Error. Die haben versucht, ihren Shit, den sie sowieso auch im analogen Leben machen, auf TikTok zu übertragen und haben gesehen, okay, das funktioniert. Also ich glaube nicht, dass da ein großer Plan hinterstand. Ich glaube, die haben es einfach probiert und es hat funktioniert. Und weil niemand anders da war. Und du hast ja gerade Karl Lauterbach erwähnt. Also wenn er jetzt auf TikTok geht, ne, der hat 3 Videos. Also er hat groß angekündigt, weil Louis Klamroth saß und hat gesagt, ja, also ich werde jetzt hier, also ich stelle mich dem entgegen, wir klären auf. Da kommt nicht viel. Wer das wirklich gut macht, ist Markus Söder.
Warum macht er das gut?
Markus Söder ist das, was TikTok will. Markus Söder ist authentisch, macht Content, was TikTok oder was die ZuschauerInnen von TikTok sehen wollen und erzählt einfach noch persönlicher als auf Instagram. Auf Instagram siehst du halt so ein Reel vielleicht mal oder wo er einmal eine Frage beantwortet oder er sagt, ja, schauen Sie, den Döner esse ich gerne oder so, oder man sieht das Essen. Bei TikTok ist es relativ nah dran. Also man hat wirklich das Gefühl, dass er gesagt hat, und so wird es wahrscheinlich sein, wird er zu seinem Pressesprecher oder zu seinem PR-Mann gesagt haben, hier, nimm mal die Kamera, ich werde jetzt ein paar Zuschauerfragen beantworten auf der chinesischen Mauer. Und das funktioniert. Und es funktioniert nicht, wenn Karl Lauterbach, es funktioniert als ein Video, wenn du bei Louis Klamroth sitzt und sagst, hallo, also herzlich willkommen bei TikTok.
Ich mag, so, wie du Karl Lauterbach nachmachst.
Dankeschön. Also, so, das funktioniert einmal, weil er Werbung im Fernsehen gemacht hat und weil er vor einem, ich weiß nicht, ob das ein Millionenpublikum ist, aber vor vielen Menschen einmal gesagt hat, ich bin jetzt bei TikTok, die sind alle einmal rauf, aber seitdem passiert da nichts.
Ja.
Also du sagst, du hast vorhin schon gesagt, alle haben es sehr spät erkannt. Ich glaube, Zeit und Zeit Online haben es auch spät erkannt. Der TikTok-Kanal lief zwar immer, aber es wurde einfach das, was auf Insta gepostet wurde, auch auf TikTok übertragen. Vielleicht sind wir aber noch nicht zu spät dran und alle anderen Parteien sind ja auch viel zu spät. Also die SPD ist auch erst seit ein paar Monaten da. Ne?
Findest du das als Journalist? Ich finde das so anstrengend zu wissen, dass ich meine Arbeit eigentlich unfassbar multiplizieren muss. Also ich habe angefangen mit als Printjournalist, habe so meine Artikel geschrieben. Du hast beim Kölner Stadtanzeiger warst du, glaube ich, ne?
Genau, ja. Als Freier, ja.
Heißt der Kölner Stadtanzeiger?
Der heißt so, ja.
Ja. Also hast du auch geschrieben, dann wurde der Artikel veröffentlicht und das war's. Und Jetzt ist es so, ich mache einen Film, dann schreibe ich für den Fokus oder für irgendjemand anderen darüber einen Artikel, dann mache ich zu dem Film Reels für Instagram, dazu mache ich noch eine Marketingkampagne für den Film, damit Leute den gucken. Und jetzt müsste ich eigentlich noch authentisch auf TikTok dazu auch was machen. Und am besten noch, wenn der Film kommt, live bei Twitch sein und dazu erzählen, was haben wir da erlebt, was haben wir hier erlebt. Das macht mich, mir würde ja ganz anders, wenn ich mir vorstelle, dass das die Arbeit eines Journalisten, einer Journalistin im 21. Jahrhundert ist. Ist es bei dir auch so oder sagst du, ich bin daran gewöhnt? Es ist eben einfach so.
Ich liebe das. Na. Ich liebe das. Also es war am Anfang genau, also ich war beim Kölner Stadtanzeiger, da konnte ich es eben nur aufschreiben. Das war neben der Journalistenschule noch mein Job. Aber ich liebe das, wenn ich eine Geschichte habe, ob ich die jetzt zuerst in Print denke oder in Video für TikTok oder Podcast, dann liebe ich es, dass ich daraus auch einen Text machen kann. Also ich habe mich jetzt mit Timon Krause für ein TikTok-Interview 2 Stunden unterhalten und ich kann darüber auch einen Text schreiben. Und das kommt vielleicht bei Instagram und es gibt dann noch ein langes YouTube-Video davon, wie ich hypnotisiert werde. Ich liebe das, für verschiedene Medien aufzubereiten inhaltlich und auch dem Medium spezifisch irgendwie aufzubereiten, das liebe ich. Und deswegen ist es natürlich, naja, schon viel Arbeit.
Liebst du es, eine Geschichte für verschiedene Medien aufzuarbeiten oder liebst du es, für verschiedene Medien zu arbeiten? Also bei mir ist es tatsächlich so, ich liebe es, dass ich alles ausprobieren kann. Mhm. Aber eigentlich will ich nicht eine Geschichte 12-mal erzählen.
Ich liebe beides. Also ich mache wahnsinnig gerne beides. Also ich meine, ich habe bei einem ganz, ganz kleinen Lokalradiosender in Marburg angefangen. Da hatte ich wahrscheinlich einen Hörer und das war mein, oder zwei Hörer, das waren meine Eltern. Und deswegen komme
ich... Shoutout an deine Eltern
jetzt? Ja, Shoutout. Und so, da habe ich angefangen, habe dann bei so Unimagazinen geschrieben und habe dann vor einem Jahr ungefähr, oder wahrscheinlich genau vor einem Jahr, mit einem Kumpel einen Podcast angefangen. Also ich habe schon versucht, immer alles zu machen und bin jetzt super happy, Video machen zu können. Und ich mache alles für sich stehend ultra gerne. Aber ich finde das ultra, also ich finde das wirklich super, wenn ich eine Geschichte habe, die ich auf verschiedene Arten und Weisen verbreiten kann. Weil, also wenn ich ein TikTok-Video mache über ein Interview mit Timon Krause oder irgendwas anderes, das wird niemand, kein Zeit-Online-Leser sieht das, was auf TikTok bei uns passiert. Vielleicht die, die wirklich Ultra-Zeit-Fans sind, aber eigentlich sieht das keiner. Und ich gras ja super viele Zielgruppen ab, wenn ich das auf verschiedenen Medien irgendwie verbreiten kann. Und das macht mir schon super Spaß.
Macht dir das Angst, wenn Journalismus Reichweite wird? Also es gab diese Regel, als ich volontiert habe, gab es diese, da haben wir gerade lustiger vor 5 Minuten drüber im Büro gesprochen, dass nach dem Einstieg verlierst du 80% der Leser. Also wenn du einen Text geschrieben hast, die Leute lesen die Überschrift, die gucken sich die Fotos an, dann lesen sie die Überschrift, dann lesen sie den Vorspann, also dieses etwas dickere und vielleicht noch den ersten Absatz und dann sind sie weg, 80%.
Bei TikTok bleiben mehr dran.
Wirklich?
Ja, obwohl du ja immer weiter swipest. Ja.
Interessant, ja. weil früher war eben, was ich sagen wollte, ist Reichweite eigentlich egal. Man wusste, dass es ist, ja. Trotzdem wurde sehr viel Geld ausgegeben für die Reportage. Heute ist es so, dass ja eigentlich nur noch auf Reichweite geachtet wird.
Ja, also das ist wahrscheinlich nicht zuträglich für den Journalismus, weil sonst machen wir bald alle die Bild. So, das wollen wir auch alle nicht. Aber es ist halt gerade bei TikTok, also es ist, natürlich das Gleiche, ob ich bei TikTok, wir nennen das die Hook, also der Moment, der Thumbstopper, der Moment, wenn ich durch mein TikTok-Feed, durch die For You-Page swipe, dass ich sage, okay, das Video gucke ich mir an. Du brauchst da irgendwas Catchiges, du brauchst da eine Headline, du brauchst einen Screamer, du brauchst irgendwas, das...
Mach mal hier, mach mal unser Gespräch als so ein Screamer.
Ach Gott. Worüber haben wir gesprochen?
Rechte Medien?
Zeitredakteur hasst rechte Medien. Oder Zeitredakteur hasst Julian Reichelt. Oder,
okay, cool, ich bleib stehen.
Oder Julian Reichelt übernimmt TikTok. So, das wär's.
Ja.
So, und diesen Moment musst du immer wieder kreieren. Und das hat natürlich extrem was von Clickbait.
Voll Bild eigentlich auch.
Das ist auch voll Bild.
Ja.
Und wir sind immer wieder an dem, oder ich bin eigentlich bei jedem Video an dem Punkt, dass ich mich so ein bisschen schäme, dass ich sowas mache. Jetzt nicht tiefgreifend, ich denke jetzt nicht, oh Gott, was mache ich da, sonst könnte ich den Job nicht machen.
Du hast kein Buch geschrieben mit sexistischem Titel.
Ja, stimmt.
Also du hast noch viel, viel Raum, um beschämende Dinge zu tun.
Ja, aber ich bin noch jung, ich kann es mir jetzt schon verbauen. Aber ich bin jedes Mal an dem Punkt, dass ich sage, okay, muss das sein. Aber leider zeigt die Erfahrung, ja, das muss sein. Weil wenn du diese Schwelle übertrittst von, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt und sage, ich mache jetzt extrem Clickbait und sage sowas wie, dieser Fakt wird deine Zukunft verändern, wo ich weiß, dieser Fakt wird die Zukunft wahrscheinlich von niemandem hier verändern, der das Video schaut. Aber das funktioniert und das Video ist jetzt in der Zeit, wo ich da war, das erfolgreichste, also in den ersten 3 Monaten jetzt. So, und das funktioniert. Und wenn du diese Schwelle übertrittst, kannst du eben auch guten Journalismus machen. Es ist halt wirklich, blöd gesagt, die Headline muss einfach so ein bisschen schreien.
Ich finde es interessant, dass du das machst, weil wir das Gleiche gemacht haben bei ProSieben. Als wir vor 10 Jahren zu ProSieben gekommen sind, haben wir gesagt, wir wollen ernsthaften Journalismus machen, aber wickeln die ernsten Themen immer in so eine Scheibe Wurst ein.
Total.
So, du machst einen heiteren Film zu einem ernsten Thema und das machen wir eigentlich bis heute. Also diese Methode zieht sich durch. Würdest du sagen, dass wir dadurch weniger eitle Journalisten werden? Weil ich finde Journalismus oft auch sehr eitel.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir dadurch, na gut, okay, wenn du den Schritt zurücktrittst und eben für dich eher unangenehme Dinge tust oder sagst, ist man vielleicht für den Moment weniger eitel, aber wir stehen beide vor der Kamera. Ich glaube, so ein bisschen eitel sind wir beide oder müssen wir beide sein.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es den Journalismus an sich uneitler macht. Man muss einfach immer diesen schmalen Grat gehen, weil die Gefahr ist dann ja, dass du diese Headline auch irgendwann in den Inhalt fließen lässt, dass dann auf einmal alles nur noch Geschrei ist und nur noch alles wird alles in deinem Leben verändern. Also ich glaube, das ist eher die Gefahr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dadurch uneitler werde. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch uneitler werde.
Die Zeit hat ja so einen Ruf in Deutschland. Das ist eine Wochenzeitung, die sehr anspruchsvoll ist, die, wenn man die auf dem Küchentisch liegen hat, isst man was. Im Zweifel Zahnarzt oder Zahnärztin, man hat Kohle. Musst du diesen Ruf, diesen intellektuellen, bürgerlichen Ruf der Zeit in den TikTok-Kanal reintransportieren? Oder ist es egal?
Ich glaube, wenn man das gewollt hätte, hätte man mich nicht eingestellt.
Das musst du erklären.
Ja, also ich glaube, ich bin, ohne damit kokettieren zu wollen, ich bin einfach einer der jüngsten Redakteure wahrscheinlich ever. Und ich bin noch nicht so lange in der Journo-Bubble, im Journalismus. So, das ist einfach so. Vor 2 Jahren habe ich meine Journalistenschule angefangen. Davor war ich ein halbes Jahr beim Uniradio oder bei diesem Radio in Marburg. Hatte 2 Hörer, meine Eltern. Und war dann ein Jahr beim Kölner Stadtanzeiger als Freier. Habe ein Praktikum gemacht und das erste Praktikum bei Zeit Online hat dazu geführt, dass ich jetzt da arbeite. Das heißt, ich kann noch nicht auf so viel Zeitgeschichte bei mir zurückblicken und bin ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und ich glaube, deswegen habe ich eben nicht diesen Zeitanstrich. Und deswegen bringt das auch irgendwas Neues mit. Unser Team an sich, da ist nur eine Redakteurin, die vorher schon bei Zeit war, aber auch nur für ein Dreivierteljahr. Und wir sind einfach relativ neu. Und ich glaube, das will man auch erreichen, dass man nicht einfach das, was man sowieso in der Wochenzeitung oder bei Zeit Online liest, dass man das jetzt bei TikTok sehen kann. Weil ich glaube, das hat man erkannt, Zeit Online und Zeit ist nicht TikTok und ist nicht für die TikTok-Community gedacht.
Hast du da gar keine Berührungsängste, dass du, auch wenn du zum Beispiel auch sagst, von TikTok wird niemand oder von den Zeitlesern wird niemand mitbekommen, was auf TikTok passiert? Also so, und wenn du sagst, dass du da so aus mit so einer etwas härteren Zeile auch die Leute mal in so ein Reel reinloggst, also stört dich das gar nicht, dass du so ein bisschen so wie so eine, also abgekapselt bist vom Rest des Zeitkosmos?
Also es stört mich jetzt nicht. Also ich denke jetzt nicht täglich so, scheiße, ich arbeite bei Zeit Online, aber niemand merkt's.
Gut erkannt, dass das genau darum ging es in meiner Frage.
Ja, ja, es, also deswegen liebe ich es ja auch, das, was ich erlebe oder was ich mit meinen TikToks recherchiere, dass ich das auch aufschreiben kann, weil dann sieht man, okay, der Mann arbeitet da auch. Wir sind jetzt auch in Newslettern drin. Das heißt, wenn man wirklich engagiert ist, kann man in den Newslettern ganz runterscrollen. Da sind wir dann in so einem kleinen Link. Also nee, das stört mich nicht. Ich finde es eher, also ich glaube, ich habe einfach eine andere Wirkmacht und eine andere, die gar nicht zu unterschätzen ist im Vergleich zu schreibenden Redakteuren, weil ich ja ein Publikum erreiche, das noch gar nicht weiß, dass es irgendwann vielleicht die Zeit oder Zeit online lesen wird oder dass es überhaupt Journalismus wahrnimmt in irgendeiner Weise. Also das ist ja genau das, was ich meinte oder was du mit dem Wurstwickeln auch beschrieben hast. Die Leute gucken sich das an und im besten Fall merken sie erst ganz am Ende oder gar nicht, dass sie gerade Journalismus konsumiert haben oder journalistische Inhalte. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Motivation, dass du auf einer Plattform, die überhaupt nicht dafür gedacht ist, die dich eigentlich da überhaupt nicht haben will, dass du da es irgendwie hinbekommst, doch die Leute abzuholen und von deinen Inhalten zu überzeugen. Und es macht auch Spaß, von jungen Kids angesprochen zu werden auf der Straße.
Passiert das?
Ja. Also gerade, kennst du die Edgar-Geschichte?
Nee, erzähl mal.
Ja, das war so ein bisschen mein Einstieg. Also ich habe mich nicht aktiv dafür entschieden, jetzt TikTok für Zeit Online zu machen. Ich war davor ja auch überhaupt nicht bei TikTok. Ich hatte die App nicht mal installiert. Also das seit Sommer erst so ein bisschen. Das war am ersten Praktikumstag, gibt es immer die Onboarding-Runden. Und eine Kollegin, Hanna Grünewald, hatte auch ihr Onboarding. Sie ist jetzt meine Kollegin im Hochkant-Ressort und eben auch Podcast-Redakteurin. Und wir hatten den gleichen Onboarding-Termin und sie meinte, ja, ich bin ja auch bei Social Media und wenn ihr Lust habt, ne, kommt auf mich zu. Und ich habe ihr an dem Tag dreimal gesagt, ich war eigentlich beim Digital-Ressort, das hat nichts mit Videos zu tun. Ich habe ihr an dem Tag dreimal gesagt und dann auch geschrieben, dass ich sehr gerne was für Social Media machen würde, weil eigentlich hatte ich, ohne das Digital-Ressort in irgendeiner Weise zu schämen, aber ich hatte schon Lust auf Social Media-Journalismus. Mhm. Und deswegen habe ich es dreimal gesagt und zwei Wochen später kam sie mit einer Kollegin zu mir zum Schreibtisch und meinte, du Julian, hast du Bock, dir den Edgar schneiden zu lassen? Kennst du die Frisur?
Erzähl mal.
Also das ist eine Frisur, da wäre Shiago neidisch. Also das ist ein Pottschnitt mit Fukuhila. Also es ist vorne...
Ah, genau. Okay, ja, die ist eine ganz große Neuköllner Hässlichkeit ist das.
Ja, aber nochmal auf die Spitze getrieben.
Okay.
Also das ist
also
wirklich ein Pottschnitt.
Auch nicht ironisch, sondern ernst gemeint.
Ja, Leute gehen da ernsthaft hin. Und okay. Das war ein Friseur in der Schweiz und dann habe ich gesagt, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das schneiden lassen würde, aber ich fahre mal hin. Und dann bin ich dahin in die Schweiz. Und das Video war wahrscheinlich das erfolgreichste ever auf den Social-Kanälen von Zeit und Zeit Online. Und das war so ein bisschen der Einstieg. Und seitdem habe ich dann immer mehr für Social gemacht und so. Und das hatte bei dem Typen, bei dem Friseur, der hat auf jedes Video Millionen Klicks bei TikTok und Instagram. Bei dem funktioniert beides.
Ja.
Und da werde ich immer noch drauf angesprochen. Also gerade in der Zeit haben ganz viele gesagt, hey, du bist doch der Edgar-Typ. also wirklich auch in Köln auf der Straße, irgendwo, wenn ich da lang gehe über die Ampel mit meiner Freundin von der anderen Seite und so, ey, ist dein Freund der Edgar-Typ? Das ist völlig verrückt. Ja.
Wie viele Leute haben bei Social Media, also bei Instagram dann vielleicht oder sogar bei Facebook, wird bei Facebook noch was gepostet?
Boah, das ist der Backstein im Garten, wo die Kellerasseln drunter sind. Ich weiß es nicht, heb den nicht an den Stein.
Okay, ist gut.
Ja.
Ich gucke da manchmal, was ich gerade liebe, kurze Exkursion, ich liebe gerade, was auf Facebook passiert ist, dieses...
Mit den KI.
Genau.
Oh,
ich habe es gerade im Büro erzählt, dass so bei vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, auf Facebook werden gerade so Bilder von so, ich muss es leider so formulieren, Kindern aus Afrika, das ist bewusst so gewählt, kleine Kinder, die so völlig unmögliche Dinge bauen aus PET-Flaschen. Also da gibt es dann so, ich glaube das bekannteste am Anfang war so eine Sphinx aus PET-Flaschen, ein Riesending. Und dann wird es auf Facebook hochgeladen und dann schreiben so Boomer runter, Zehntausende, wie schön das ist, dass aus diesem kleinen Jungen wird bestimmt mal irgendwas werden, was für ein Künstler und das ist ganz toll.
Ja, also die Accounts, also alles daran ist KI, ne? Also die Accounts sind KI, die Bilder sind KI, die Kommentare von den Accounts, die Bilder posten, sind KI. Und du hast das Gefühl bei den Antworten, die Boomer sind auch KI. Weil das ist wirklich einfach so ein Kosmos, der funktioniert.
Ja, also in sich geschlossen.
Ja, ja. So. Da findet das Töpfchen so seinen Deckel mit diesen Boomern. Also das ist unfassbar.
Das neue Ding ist das gleiche nochmal, nicht aus Plastikflaschen, sondern aus Schnittlauch. Ja. Also hier so aus Frühlingszwiebeln. Ja. Einfach so Häuser aus, da hat so ein Junge
die hab ich noch nicht gesehen.
Ganz toll, so ein
spannend.
Haus aus Frühlingszwiebeln gebaut. Und da steht drunter, Mensch, das ist ja wirklich, also der wird mal Architekt.
Ja, da haben die Boomer wirklich ihr Ding gefunden. Aber ist doch schön, dass wir wenigstens sowas gucken und nicht AfD auf TikTok.
Warte, ich wollte aber was anderes eigentlich sagen. Wie viele Leute schreiben dann zum Beispiel auf Instagram, Zeitabo ist gekündigt?
Niemand.
Wirklich? Weil,
nein.
Guck mal, weil die Zeit, weißt du, steht so für Giovanni Di Lorenzo, steht für irgendwie Helmut Schmidt war mal Verleger, Herausgeber. Ja. Und dann kommst du und lässt dir eine Frisur in der Schweiz machen.
Ja.
So, und da schreibt keiner runter. Also
die Leute sind ja die, die es zum erfolgreichsten Video gemacht haben. Also scheint es ja schon auf Interesse zu stoßen. Was schon kommt, also jetzt gerade bei dem Video merkt man einfach, dass das Internet oder dass Leute, die kommentieren, oft die sind, denen etwas nicht gefällt. Also die wenigsten schreiben cool oder danke für den Einblick oder so. Die meisten schreiben, keine Ahnung, sind deine Augenbrauen verwandt oder sowas. Also das ist wirklich eher das, was kommt. Ja. Das finde ich okay, so, das, da kann ich auch drüber lachen, aber irgendwann hat dann jeder...
gerade einfach so gelacht darüber.
Ja, nee, ist ja völlig fein, ist ja auch lustig. So. Ja, sind sie, kann ich jetzt sagen, sind verwandt, blutsverwandt. Und da kann man auch drüber lachen und wenn jeder Witz dann irgendwann durch ist, denkt man auch, okay, ihr müsst mich jetzt nicht privat anschreiben und ihr müsst jetzt auch nicht meine Mutter beleidigen privat. Aber das kennt man auch, da bin ich jetzt nicht der Erste, der beleidigt wird im Internet, so, damit kann ich auch umgehen. Aber die wenigsten schreiben Zeitabo gekündigt. Wenn was in die Richtung geht, dann eher... ach, das ist jetzt auch Zeit, aber jetzt niemand schreibt mich privat an und sagt hier, was für eine unseriöse Scheiße.
Kannst du dich noch daran erinnern, als die Zeit mal versucht hat, so ein jugendjunges Medium zu gründen innerhalb des Zeit-Online-Kosmos? Das hieß dann Z?
Ja, das gibt es noch.
Das gibt es noch, aber es ist so untergetaucht so ein bisschen.
Ja, das ist jetzt mit Zeit Campus verschmolzen online.
Was haben die damals deiner Meinung nach falsch gemacht, dass das nicht geklappt hat? Du warst auf jeden Fall schon geboren, als das rauskam.
Ich war schon geboren.
Ja.
Also ich bin... für die Hörer, ich bin 22.
Also ich glaube, da musst du so 17 gewesen sein. Das war so...
Ja, also mit 17 habe ich mich wirklich...
Aber du warst die Zielgruppe. Also die wollten die 16-, 17-Jährigen damit erreichen.
Ich glaube, wenn es damals schon TikTok gegeben hätte, hätte ich mich eher über TikTok ködern lassen als über Z, weil ich mit 17, also das ist, wenn ich an mein 17-jähriges Ich denke, das war so in der Vor-Abi-Phase irgendwie oder in der Abi-Phase, da habe ich an Werder Bremen und Stadion und Bier gedacht und ein bisschen an Mädchen. So, das waren meine Gedanken. Und die WM war ja im Sommer, 2018 war das noch. Ne? Mhm. Da habe ich überhaupt nicht an Zeit und Zeit online und Z gedacht. Deswegen glaube ich eher, dass man mich über Social Media hätte bekommen können und nicht über Z. Deswegen ist es, glaube ich, ein guter Schritt, dass wir ein Ressort haben. Also das muss man sich vorstellen, wir haben für TikTok, also für Hochkant, deswegen heißen wir
Hochkant. Das ist ein schöner Name übrigens.
Schön, oder?
Finde ich ein sehr guter Name.
Ja, TikTok wäre ein bisschen komisch, TikTok-Ressort.
Das nee, Hochkant ist einfach, das kann ja alles Mögliche sein.
Genau.
So.
Ja, das auch.
Also alles, was Social Media ist, ja immer alles Hochkant. So.
Ja, da freue ich mich auch auf die Zukunft, was da vielleicht kommt. Ja, genau. Also wir haben halt ein eigenes Ressort dafür und das ist halt einfach ein riesen Commitment dafür, dass man sagt, okay, wir gründen ein eigenes Ressort für erstmal TikTok. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Und davon hätte ich mich eher ködern lassen als von Z, weil ich einfach null daran interessiert war, was, also wirklich, ich war mit 17, was Nachrichten angeht, ziemlich destruktiver Jugendlicher. So, und ich habe erst im Studium angefangen, mich überhaupt für sowas zu interessieren. Und mein Zugang waren, wenn dann auch, über Podcasts oder Social Media Persönlichkeiten. Mhm. Also ich fand am Anfang Micky Beisenherz ganz toll. Ich finde Micky Beisenherz immer noch toll.
Der aber ist ja auch toll. Ja, können wir hier auch mal sagen.
Micky,
der hört manchmal diesen Podcast, das weiß ich. Ja. Vielleicht hört er die Folge.
Ja.
Der mag ja auch, was ich total cool an Micky finde, ist, wenn der jemanden cool findet, wenn der irgendwie sagt, das ist eine coole Person, dann fördert er die, indem er die einlädt und dieser Person eine Plattform gibt. Das ist ziemlich ein toller Wesenszug von ihm.
Ja, Micky weiß ja, wenn du als nächstes einladen kannst. Nee, aber so, das war tatsächlich ein Zugang, so Micky Beisenherz als Persönlichkeit. Und dann über den Podcast halt die ganzen Gäste, die da waren. Das heißt, ich hatte relativ schnell einfach so ein Wissen an irgendwelchen Journalisten und Leuten aus der Branche, dass ich direkt irgendwie Anknüpfungspunkte dann zu anderen Medien hatte. Und dann habe ich angefangen, SZ zu lesen, dann habe ich Zeit Online gelesen, habe mir ein Zeit-Abo geholt, habe mir ein Spiegel-Abo geholt. Und so kam das dann alles ins Rollen. Und ich glaube, so wird es bei vielen auch eher über TikTok funktionieren, weil... Also wir müssen uns nichts vormachen, niemand wird, auch wie, genauso wie niemand von Zeit Online oder der Printzeit auf TikTok geht, geht niemand von TikTok auf, kauft sich niemand eine Zeitung. Das passiert nicht. Also die.
Sicher?
Boah, glaube ich nicht.
Ich habe das Gefühl, das ist so eine Art...
Also schön, dass du daran glaubst.
Na, also es wird jetzt nicht so sein, dass die schwindenden Kioskverkäufe gerettet werden durch die Arbeit, die du machst. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ich hole mir mal wieder eine Zeit. Weil es gibt so eine Art Trendwende. Es gibt so eine Art, ich fotografiere wieder analog. Also ich tatsächlich fotografiere wieder analog, weil ich keinen Bock mehr habe mit meinen tollen iPhone-Kameras. Das nervt mich. Ja, ich höre zum Arbeiten nicht mehr iTunes, also wie heißt es, Spotify. Apple Music. Sondern ich höre zum Schreiben genau eine Schallplattenseite. Mhm. Das sind genau zwischen 30 und 40 Minuten. Das ist exakt die Zeit, die ich schreiben kann. Dann ist mein Kopf durch. Und da, ich habe das Gefühl, irgendwann kommt der Punkt, wo die Leute sagen werden, ach, irgendwie habe ich mal wieder Bock, kuratiert Dinge zu lesen und nicht mich selbst entscheiden zu müssen, bei Reddit mein Subreddit zu abonnieren, sondern Leute suchen was für mich aus. Mhm. Das wird, wie gesagt, nicht so sein, dass Hunderttausende wieder jetzt Zeitabos abschließen werden für das Printheft, aber es wird bestimmt einige geben, die durch dich dann das Heft wieder kaufen. So 8 oder 12.
Würde mich freuen. ja, vielleicht so ein bisschen die Major-Tomisierung der Zeitung. Das wäre natürlich super. Es stirbt auch eh kein Medium aus. Also ich habe Medienwissenschaft studiert. Das ist mit das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Medien sterben nicht aus, sie werden verdrängt. Und so ist es vielleicht auch mit der Zeitung. Und wie du sagst, Plattenspieler, Analogkamera, das fühle ich total. Also ich habe keinen Plattenspieler, weil ich einfach...
Erzähl ruhig weiter. Ja, ich hole mal meine Analogkamera und mach mal ein Foto von dir dann für Instagram.
Yes.
Wie pervers, ne? Ich meine, jetzt ein analoges Foto von dir für
im Podcast,
Instagram. Ja. Im Podcast, mit Blitz.
Können wir.
So, warte, der Blitz lädt noch auf.
Ich kann ja dabei einfach weiter.
Ja, erzähl mal weiter.
Genau, also ich höre auch Alben durch beim Joggen. Ich versuche auch weniger Podcasts beim Joggen zu hören. Ich liebe immer noch weiterhin Podcasts, aber ich höre beim Joggen auch Alben durch. Ich fotografiere jetzt auch im Urlaub analog. So kriege ich es nicht hin. Ich habe mir auch, Tommy Schmidt hat in ich glaube, bei Gemischtes Hack erzählt, dass er sich jetzt auch ein Tastenhandy gekauft hat. Habe ich auch gemacht, habe es aber noch nicht registriert, aber ich habe es.
Ja.
Weil ich auch davon genervt bin, dass alles verfügbar ist. Und ich, also das hat natürlich einen anderen Grund, das Tastenhandy. Ich will einfach nicht so oft aufs Handy gucken, weil ich im Berufsalltag schon zu lange und oft aufs Handy gucke. Aber ich glaube auch, dass alles wieder so ein bisschen zurückkommt, wie alles zurückkommt, wie Mode zurückkommt. So kommt auch jedes Medium zurück. Und ja, vielleicht sitzen wir in 3 Jahren alle nur noch mit so einer riesen Zeit im ICE.
Es gab ja mal so eine Phase, so 10 Jahre musste die her sein, da gab es so Hipster. Das war so die meine, das waren so die meine... So,
gibt's die nicht mehr?
Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Diese, weißt du, die so gezwirbelte Schnurrbärte
hatten. Da habe ich ja aber einige schon heute gesehen.
Wirklich? Ich dachte, die sind ausgestorben. Und die, da gab es dann so Fotos, wie die da im St. Oberholz in Mitte sitzen, mit so einem Grammophon am Tisch.
Oh, wow.
Also so, nicht mit einem Grammophon, mit so einem mobilen Schallplattenspieler, mit so einem kleinen, wo sie
Hammer.
Dann... Also wo, das ist schon auch peinlich.
Ja. Ja.
Aber vielleicht ist es das dann. Vielleicht sitzt, obwohl, im Park kann ich mir das gut vorstellen. So mobiler Plattenspieler im Park, man macht Picknick und hört eine Platte.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Wir werden also unsere Eltern werden. Kann ich mir
sehr gut
das
vorstellen.
Ist einfach so.
Ja, oder irgendwann gehen wir mit so einem Plattenspieler joggen.
Und es wird wieder neu erfunden. Ja, dann kommt der CD-Player.
Ja, und dann kommt der iPod. Wie geil.
Ja,
ist einfach irgendwann Bildschirme.
Full Circle. Einfach so einfach einmal rumgelaufen.
Ja, aber also ich habe jetzt gerade ist ja die Entwicklung eher Richtung, wir tragen alle Ski-Agu-Skibrillen, also die Apple Vision Pro. Da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Da habe ich auch nicht so Lust drauf.
Ich bin großer, ich habe die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, ich habe in der Jahresvorausschau-Folge, ich würde sagen, eine 6- bis 12-stündige Liebeserklärung auf Virtual Reality gemacht. Also ich bin
freundlich. Ich finde es auch geil, aber wirklich nur so für einen abgesteckten Rahmen, für einen abgesteckten Zeitrahmen. Also ich habe, es graut mir davor, wenn ich mir so ein Ding aufsetze, bevor ich rausgehe. Auch wenn ich so an meinen Nacken denke, ich sitze wirklich schon oft so vom Laptop. Ich habe da keine Lust drauf.
Du musst nie wieder vom Laptop sitzen. Du kannst.
Ja, stimmt.
Du kannst in der U-Bahn kannst du in der Luft tippen mit den
Händen. Wir kriegen alle so einen Nacken wie Ralf Müller. Einfach durch die Brille.
Ja. Würdest du sagen, dass die älteren Kollegen, und damit betreibe ich kein Age-Shaming, sondern ich meine es ernst, auf dich herabblicken und sagen, du bist eigentlich der Albtraum des deutschen Journalismus, weil er komplett auf deine Person bezogen ist?
Also erstmal haben ja die älteren Kollegen dafür gesorgt, dass ich überhaupt angestellt wurde in dieser Position. Und alle lieben uns. Also alle sind total Feuer und Flamme, dass es uns gibt. Und das Einzige, was, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt, ist die Anerkennung, in Anführungszeichen Anerkennung dafür, was hinter einem Video steht. Also ich glaube jetzt, ich habe es nicht oft gehört, aber ich glaube, es wird schon eher so gesehen, dass wir da unsere Filmchen machen.
Mhm.
So, wir machen da unsere Filmchen. Und es ist halt genau der gleiche Prozess, ob ich jetzt einen Text schreibe und dafür recherchiere und den aufschreibe oder ob ich ein Video mache, das recherchiere und aufnehme und schneide.
Lass mich kurz einmal der alte Redakteur sein.
Ja.
Ich widerspreche dir da jetzt einfach mal vehement. Ja, genau. So, nee, ist es nicht. Weil wenn du Texte schreibst, musst du Jahrzehnte Texte schreiben üben, bis dann irgendwann mal so ein richtig guter Text rauskommt. Bei einem Video ist es ja eigentlich was... Wie heißt die? CapCut? CapCut übernimmt ja den Großteil der Arbeit. Du musst es ja nicht mal cutten oder editieren lernen. Das macht ja diese ganze App. So schwer kann es nicht sein.
Was soll ich zuerst entkräften?
Leg los mit dem Entkräften.
Also erstmal Thema CapCut. Also klar müssen wir auch selber schneiden. Also du kannst es jetzt nicht reingeben und der macht es von alleine.
Ich habe das ja immer gehofft.
Ja, sehr schön. Ne? Also es gibt ja wirklich geile Vorlagen.
Ja,
also man kann da sich wirklich so austoben. Aber für den Zweck, den wir da erfüllen, ist es leider nicht geeignet. Also ich schneide auch viel mit CapCut, weil es geht einfach unfassbar schnell.
Mhm.
Und auch der Greenscreen von CapCut, das ist ja das Schöne, vielleicht auch so im Vergleich zum Fernsehen, du brauchst kein grünes Studio. Du machst halt einfach ein Video und schneidest den Hintergrund raus und du hast einen Greenscreen. Und das reicht für TikTok, weil TikTok will genau das sehen. Oder die Leute, die Menschen, die das gucken bei TikTok, die wissen, okay, ich erwarte hier keinen Greenscreen, ich erwarte kein professionelles Studio. Ja, aber der Punkt war, wir schneiden genauso wie auch das Videoressort, auch wie die Kollegen aus dem Fernsehen. Ihre Filmchen schneiden. Und das andere, naja, also es gibt beim Schreiben ja auch Naturtalente. Es gibt beim Schreiben Menschen, die je länger sie schreiben, besser werden. Ich glaube aber auch nicht, dass es beim Journalismus jetzt auf Lyrik ankommt oder darauf, dass man besonders schön schreibt. Ich glaube, das ist auch jetzt gar nicht die Königsdisziplin im Journalismus. Ich glaube, beim Journalismus, wenn man schreibt, geht es ja primär darum, dass das, was ich da recherchiert habe, dass das erstmal stichhaltig ist und irgendeinen Newswert hat und stimmt.
Das stimmt tatsächlich, da gebe ich dir recht, beim Nachrichtenjournalismus, aber in der klassischen Reportage oder im Dossier, gut,
ja.
Da geht es dann auch schon
ich glaube, ja, die Kollegen aus dem Feuilleton würden sich für sich wahrscheinlich auch claimen, dass die ganz gut schreiben
ja,
können.
Ja, ganz okay, würden sie sagen.
Genau, ganz okay wäre auch.
Sie sind einfach dort. Die Besten der
ja,
Welt.
Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich glaube auch da kann, ohne mir jetzt da ein zu großes Talent selbst beipflichten zu wollen, ich glaube jedem, naja, schreibende Redakteur oder Menschen, die gut schreiben können, können vielleicht auch von Natur aus gut schreiben. Und es gibt manche, die sind vor der Kamera besser und manche sind nicht so gut vor der Kamera. Das kennt man ja. Also
ich finde das witzig, weil ich beide Berufe mache. Schreiben und vor der Kamera sein.
Was fällt dir leichter?
Das wollte ich lustige, das vor der Kamera sein ist für mich, das nehme ich nicht ernst. Mhm. Weil ich so viel Kraft und so viel Energie investieren musste, um zu schreiben, um schreiben zu dürfen, um veröffentlicht zu werden und um besser zu werden. Also ich werde dieses besser wäre, also ohne, dass ich mich selbst einschätze, aber ich habe das Gefühl, dass ich immer souveräner mit den Worten, die mir zur Verfügung stehen, umgehen kann. Und wenn ich zum Beispiel im Fernsehen bin und Reportage mache und unterwegs bin, ich bin einfach ich. Mhm. Und dann denke ich so, ja, was ist denn das, was ist denn da die Arbeit?
Ja, ist
so,
doch schön.
Ich werde halt gefilmt, wie ja. ich bin in einer gefährlichen oder schlimmen oder intensiven oder emotionalen Situation.
Ja, wie geil, oder?
Aber das ist dann wirklich gar keine Arbeit für mich. Also da ist Schreiben schon richtig Arbeit.
Ja, also wenn man das, wenn man den Aufwand auch vergleicht, jetzt von so einem Artikel mit so einem TikTok-Video, ist natürlich der Aufwand deutlich größer beim Schreiben. Also der redigierende Redakteur, der sich das nochmal anschaut, bevor das dann in die nächste Runde geht oder in die Veröffentlichung, also das wird nochmal ganz anders, nicht vielleicht ernst genommen, weil man vielleicht noch mehr Respekt hat davor. Mhm. Weil ich glaube, so ein geschriebenes Wort hat natürlich viel mehr Wirkung als etwas, das ich bei TikTok sage, wo nach 3 Sekunden vielleicht weggewischt wird. Das wiederholt sich zwar immer wieder, das ist jetzt anders vielleicht auch als ein Fernsehbeitrag, den hast du, weiß nicht, ist dann so eine 30-Minuten-Reportage oder sowas, die guckst du jetzt nicht dreimal. Bei TikTok kann es vorkommen, das kannst du dreimal gucken.
Machst du das auch so? Also benutzt du diese ganzen Tricks von TikTok, dass du, also es gab mal eine Zeit, dass die Reels besonders schwer zu verstehen waren, damit du sie nochmal guckst und nochmal guckst und nochmal guckst. Ja. Also wendest du diese eigentlich unlauteren Mittel auch an?
Ja, also es gibt so ein paar kleine Hacks, die man natürlich machen kann. Ja, also so ein bisschen Musik mitlaufen lassen, das funktioniert. Eigentlich funktioniert auch immer Untertitel, weil dann hat das Gehirn, also je mehr Reize du irgendwie bekommst, optisch oder auditiv oder so, desto besser, also desto länger bleibst du irgendwie dran. Es gibt Videos, ich weiß nicht, wie tief du bei TikTok drin bist, es gibt Videos, da ist der Bildschirm zweigeteilt und unten
ja,
läuft ein Videospiel. Fantastisch, oder? Oder irgendwie so ein satisfying Content oder so.
Wir haben ja eine große TikTok-Recherche letztes Jahr gemacht und war für diesen, im Rahmen dieser Recherche war ich da auch tatsächlich aktiv. Ja. Aber mein Algorithmus ist so kaputt. Ich kann ja mal wieder aufmachen, ja. Wie es jetzt gerade ist. Ich habe sehr viele körperlich Behinderte bekommen.
Okay.
Ich habe Frauen, die Kinder stillen bekommen. Ich habe Frauen, die auf Leitern mit ihren Brüsten wackeln bekommen. Und ich dachte so, das bin nicht ich.
So, spannend,
ja. Ich finde das so eklig, diesen Content und so.
Hast du vielleicht irgendeinem Cousin oder so deinen Account überlassen?
Aber ich glaube, weil wir immer geguckt haben, immer mit den Protagonisten.
Aber bei Frauen, wo die Brüste auf der Leiter wackeln, vielleicht hat Julian Reichelt deinen Kanal doch.
Das ist so jetzt jemand, der hier gerade auf Socken was raufdruckt.
Okay, jetzt. Dir wird Geld.
Ja, Kapitalismus.
So bist du reich.
Nee, den kenne ich. Das ist ein Mann, der. Er ist Kommunist.
Ja.
Und lustig, den kenne ich von Instagram. Und der erklärt, was ist Besitz und was ist Eigentum. Was ich ziemlich cool finde eigentlich.
Ja.
So, warte, hier hast du was? Lange. Das zum Beispiel.
Ja, Rapunzel. Du hast quasi die echte Rapunzel.
Nee, aber eine Frau mit so 2 Meter langen Haaren.
Aber du guckst dir das jetzt so an, weil du dich wunderst, warum dir das angezeigt wird. Deswegen guckst du dir das lange an. Aber das TikTok-Hirn von den meisten KonsumentInnen ist halt, interessiert mich nicht weiter. Und ich bin auch eher, glaube ich, so wie du, dass ich sage, ja, ich gucke mir das erstmal an, weil ich bin noch so ein bisschen auf Fernsehen wahrscheinlich oder auf Radio trainiert. Also wenn im Fernsehen was läuft, dann gucke ich auch erstmal, ja okay, ich gucke mir das erstmal an, was die mir da so bieten.
Ja, genau so, ich gucke mir das alles an.
Genau, aber bei TikTok ist, deswegen ist Fernsehen jetzt bei einer jungen Zielgruppe auch nicht so interessant. Wir gucken gerade übrigens einer wasserstoffblonden Frau zu, wie sie ihre Haare in ein kochendes Wasser hält. Was passiert gleich?
Surprising Color Change.
Wow, jetzt kommen bunte
Perlen
rein. Lass mich raten, es wird
aber wieso, weißt du, so, da habe ich mich dann immer gefragt, warum spielt mir TikTok das aus?
Weil du es dir anguckst.
Ja. Also Alina Amour, Die habe ich begleitet, das finde ich ganz toll. Ihren Content habe ich auch ganz toll geliebt. Mhm. Also wir haben das, sie hat irgendwie so 3,5 Millionen Follower auf TikTok, glaube ich. Und 3,2 Millionen Follower. Und dann
Follower ist aber, Entschuldigung.
Ja.
Follower ist keine krasse Messzahl.
Habe ich auch gelernt dann. Aber sie hat auch bei Instagram, glaube ich, sehr, sehr viele Follower. Mhm. Und dann habe ich so mir ihren Content immer angeguckt und dann habe ich sie zum Interview getroffen. Und meine erste Frage war bei ihr dann auch so, du hast heute ein Reel hochgeladen, wo du sagst, Leute, trinkt Wasser. Ende. Und dann musste sie auch lachen. Also weil sie genau weiß, das sind die Tricks und die Kniffe, wie man eben so, was ist mein größter Beauty-Hack? Also ich trinke immer Wasser.
Ja, aber ich muss auch täglich wirklich lachen, wenn ich daran denke, dass das mein Beruf ist. Also ich hätte vor einem Jahr, ich war auf einer Journalistenschule, habe mit einem Kumpel gerade einen eigenen Podcast angefangen, der nicht erfolgreich ist oder damals jetzt, wir haben ein bisschen Spaß gehabt, wir haben so ein bisschen rumgespielt. Ich habe ab und zu immer noch für den Stadtanzeiger geschrieben und deswegen ist es so irre, dass ich jetzt für Zeit und Zeit Online einen TikTok-Kanal mache.
Ja.
Und da muss ich auch lachen, dass das ein Beruf ist. So, und ich bin ja kein Influencer. Wir machen ja, vielleicht ist das der Unterschied zu anderen Corporate-Accounts. Wir sind eben kein Corporate-Account. Mhm. Wir machen ja unsere eigenen Recherchen. Wir machen ja wirklich Journalismus oder wir versuchen das. Es gibt ja ganz viele Corporate-Accounts, die so eine Meta-Position einnehmen, so Meta über das Unternehmen. Das können wir auch machen. Wir können ja täglich in die Redaktion gehen und sagen, ja, guck mal, haha, Chefredakteur, lustig, der sitzt da einfach und callt einen Kollegen, keine Ahnung. Mhm. So, das können wir auch machen, aber wir versuchen ja wirklich eigenen Content zu machen, deswegen macht schon Sinn, dass es ein Beruf ist. Aber ich muss da auch täglich lachen. Ich denke, was ist das für eine Welt? Da hätte ich nie mit gerechnet.
Hast du so Situationen, wo dann zum Beispiel Dirk Peitz, der, glaube ich, bei Zeit Online das Kulturressort leitet, oder stellvertretend, ich glaube, es sind zwei Leiter, dass der zu dir kommt und sagt, du, ich habe hier einen Artikel geschrieben über die Berlinale, mach den mal bekannt. Mhm. Mach den mal, dass der mehr geklickt wird. Wäre das möglich? Könnte man das machen?
Also nur, ich glaube, mit dem Approach kommt niemand zu uns. Das ist noch nicht passiert. Das hieß hier, mach den mal bekannt. Was schon passiert ist, dass uns Kolleginnen und Kollegen schreiben, hier, ich habe die und die Recherche, das könnte doch für TikTok relevant oder interessant sein. Das gibt's bestimmt fast täglich bei uns. Ja, das passiert.
Und entscheidest du dann, ist oder ist nicht?
Ja.
Was sind die Maßstäbe für einen Artikel? Ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Ich habe gerade eine große Yakuza-Recherche beendet und würde gerne darüber auch schreiben. Habe sehr viel Zeit mit sehr alten Yakuza in Japan verbracht.
Ja.
Und würde dir jetzt eine Mail schreiben. Ich schreibe für Zeit Online was über die Yakuza und so eine Fotoserie mache ich so. Wäre das was für dich?
Dann würde ich sagen, schade, hättest du mir davor schreiben können, dann hättest du filmen können oder hättest du mich mitnehmen können, weil dann, das wäre geil. Das wäre ein Schlüssellochmoment. Wir sehen die Yakuza, wir sind dabei, geiles Videomaterial machen wir.
Okay.
Jetzt muss ich leider sagen, tut mir leid, Thilo, 2 Wochen zu spät.
Okay.
Ja.
Aber thematisch würde es hinhauen. Das ist ganz geil, weil ich sneak, wir haben jetzt nämlich auch eine tolle Mitarbeiterin, die ganz viel Social Media bei uns macht und ich sneak gerade so Informationen aus dir raus, damit sie das dann macht.
Ja, Mann, Recherche für dich.
Ja,
ja, also.
Was wäre denn kein Content? Also was funktioniert nicht? Wo weißt du schon so, okay, das brauchen wir gar nicht erst versuchen?
Also ich war jetzt, wie gesagt, TikTok will kein CNN sein, sondern Disney Channel. Die wollen Joy, so, also die wollen Happiness, die wollen Farben, die wollen Entertainment.
Das hat auch der Deutschlandchef gesagt.
Ja, genau.
Ja,
ja, die wollen Entertainment und wir haben es versucht mit Joy und Farben und bunt. Das funktioniert nicht isoliert. Also da musst du schon wirklich irgendwie was Besonderes an dir haben oder irgendwas irgendwie unique sein und dein eigenes Ding haben, was wirklich Joy ist, aber irgendwie special, dass der Algorithmus weiß, okay, der ist krass besonders, den pushen wir jetzt ein bisschen. Und das haben wir halt nicht. Deswegen funktioniert bei uns jetzt Joy so semi. Das kann man einfach auf dem Kanal ja sehen, also sehr transparent. So die Sachen, wo wirklich keine Kontroversen oder so bei entstehen, funktionieren jetzt einfach nicht. Also 2000 Klicks auf ein Video, wo eine Käsespezialistin eine Käseplatte zusammenstellt, ist jetzt nichts, ne?
Aber wenn du so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Charcuterie Board, wie heißt denn das?
Meinst du die?
Wo so ganz viel Essen auf so einem Tablett drauf ist, ist ja auch so ein Trend mal gewesen.
Ja, dachten wir auch. Habe ich auch gedacht, funktioniert bestimmt. Das war so ein Ding.
Hat
meine Kollegin mich angeschrieben, meint, ja, ich fahre hier zu, da war nach Berlin und die stellt eine Käseplatte zusammen für Ostern, willst du mitkommen? Habe ich gedacht, ja, Ostern, brauchen wir sowieso noch was für die Planung. Mhm. Und das könnte auch sieht doch ästhetisch aus für TikTok, die wollen Joy machen wir. Gebombt, null funktioniert. Also, was bei der Themenauswahl wichtig ist, wir haben halt, es gibt halt so ein paar Dinge, die funktioniert haben bei uns in der Vergangenheit, das sind halt wirklich solche Sachen, wenn du wirklich bei der Yakuza bist oder irgendwo hinfährst, wo man Sachen sieht, die jetzt der normale Mensch jetzt so nicht.
Das ist lustig, weil es die gleichen Regeln sind wie in jedem journalistischen Genre.
Ja.
Schreib darüber, was die Leute nicht kennen.
Ja. Es ist immer, genau, du kannst es immer auf diesen Nenner bringen, du musst da sein. Also bei vielen Dingen. Du kannst auch einfach darüber berichten, das funktioniert auch. Mhm. Studien sind super, so Wissenschaft und sowas, wenn es irgendwie spannend ist, kann es sehr gut funktionieren. Genau, du musst da sein, es muss funktionieren oder es muss irgendwie, die Leute müssen relaten können, das ist halt auch immer ein großes Ding. Und die Zielgruppe von TikTok ist halt super jung, ne? Mhm. Die erfassen die unter 18-Jährigen nicht, aber ich glaube, wir wissen beide, dass sehr, sehr viele, wahrscheinlich die meisten unter 18 das nutzen. Halt mit Accounts der Eltern oder sowas oder mit falschen Angaben.
Was mich total gruselt, weil der Content ist halt einfach hart. Also
kann hart sein.
Also der wird ganz schnell, du hast vollkommen recht, aber er kann sehr schnell sehr düster werden.
Ja.
Und also ich weiß, Maximilian Krah von der AfD, neben Suicide-Selbstmordaufforderung, weiß ich jetzt nicht, was das mit der jungen Seele eines Menschen macht. Wahrscheinlich nichts Gutes.
Nö, also du kannst natürlich in eine ziemlich dunkle Ecke kommen.
Ja.
So. Aber ja, deswegen sagen sie vielleicht, dass sie so viel Joy haben wollen. Keine Ahnung.
Würdest du sagen, dass die alte Journalistenregel für TikTok auch funktioniert? Nämlich, es funktionieren drei Dinge. Unfälle, also Mord und Totschlag, Babys und Tierbabys oder Tiere. Diese drei Sachen sind so Sachen, die eigentlich immer Leser oder Leserinnen oder Konsumenten und Konsumentinnen reinziehen. Würdest du sagen, das gilt für TikTok auch?
Also Mord und Totschlag kannst du ja nicht zeigen. Also da sagt TikTok schon nein, das funktioniert schon mal nicht. Babys waren in meinem Algorithmus noch nicht. Doch, es gab einen Trend, da haben Mütter Eier an den Köpfen ihrer Babys aufgeschlagen. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Ebene.
Oder bei mir, wie gesagt, stillen.
Oder stillen, genau. Stillende Mütter auf einer Leiter.
Ja.
Während sie wackeln.
Mit ihren Haaren.
Ja, mit bunten Haaren. Und im GTA-Video darunter, richtig geil. Ja, Tiere funktionieren natürlich immer. Ich glaube, Tiere funktionieren, werden immer im Internet funktionieren. Es ist halt süß.
Ja.
Also wer sagt bei einem Hundewelpen nein? So, das funktioniert. Ich glaube, es funktioniert, über Mord und Totschlag zu sprechen bis zu einem gewissen Punkt. Alles rund um Gaza war zu einer bestimmten Zeit einfach, wurde gebannt, wurde nicht mehr ausgespielt. Ich weiß nicht, ob es dann 100% funktioniert. Ich glaube, die Regel gilt nur bedingt. Mhm. Es wird natürlich sehr gerne spekuliert und Verschwörungstheorien sind natürlich auch bei TikTok ein Riesending. Gerade rund um Kate jetzt in letzter Zeit gab es auch ultra viele Videos dazu. Das funktioniert schon, aber tot zeigen oder so, oder weiß ich nicht.
Es gibt ja im Journalismus so einen ganz tollen Ehrgeiz und Bedürfnis, immer wieder neue Formate zu schaffen.
Oh ja.
Hast du das Gefühl, dass du jetzt noch den Formaten, die bei TikTok gewohnt sind, hinterherläufst und sagst, das machen wir jetzt bei der Zeit auch? Oder würdest du sagen, nee, ich entwerfe und entwickle gerade vollkommen neue journalistische Formate, die auch noch nicht bei der Times oder New York Times benutzt werden, sondern ich denke mir das jetzt aus?
Hast du die Viva-Doku gesehen?
Die MTV Viva, also diese, wo über beides gesprochen wurde? Oder?
Nee, wirklich exklusiv Viva.
Nee, habe ich nicht geguckt.
Aber du hast die Zeit mitbekommen.
Ja, ja, ja.
Und so fühlt sich das gerade an. Also wir können gerade alles ausprobieren und gucken, was funktioniert und was nicht. Und
nur mit ultimativ weniger Geld. Weil ich glaube, dass die Zeit bei Viva ja so unfassbar viel Geld
genau. Das ist so ein bisschen ein anderer Rahmen.
Ja.
Aber es ist vom Gefühl her, es ist genau das Gefühl. Also du stehst vor einem... vor ganz viel Freiraum und kannst irgendwie jetzt nicht alles machen, aber schon vieles. Also alles, was man sich so vorstellen kann, könnte man irgendwie machen. Und wir versuchen uns gerade von anderen Formaten überhaupt nicht beeindrucken zu lassen. Also zum Beispiel die Tagesschau war ultra früh bei TikTok. Die waren sofort da und das war richtig erfolgreich und das war richtig gut. Die hatten sofort 1 Million Follower und seitdem nicht mehr so viel. Also jetzt haben die, glaube ich, 3 Millionen in 3 Jahren oder so gemacht, war die 1 Million im ersten Monat irgendwie so. Aber kann auch sein, dass die Angaben falsch sind, aber auf jeden Fall ist es jetzt nur noch so, plätschert so da vor sich hin.
Was haben sie falsch gemacht?
Sie haben sich nicht mit TikTok mitentwickelt. Sie haben sich nicht verändert. Sie machen immer noch die gleichen Videos von Anfang. Also man kann sich wahrscheinlich wird die Kameraperspektive leicht nach oben gerückt sein oder so, glaube ich. Aber man könnte wahrscheinlich ein Video von heute neben eins von vor 4 Jahren stellen und wird feststellen, oder okay, welches ist jetzt das Neue? Abgesehen vom Inhalt.
Ja.
Und ich glaube, das haben sie falsch gemacht, weil du musst dich halt mit dieser Plattform mitentwickeln. Zu dem Zeitpunkt war TikTok noch mehr wie Instagram. Da funktionieren noch diese klassischen Presenter-Videos von einem Greenscreen. Ich stehe da, man sieht mich ab in so einer amerikanischen Perspektive. Ich stehe und erläutere und ich erkläre diese klassischen Explainer. Und die machen wir ja nicht. Also wir stellen es nicht dahin von Greenscreen und machen die Explainer. Die können immer noch erfolgreich sein bei TikTok. Sind sie aber in der Regel nicht mehr, wenn man jetzt damit anfängt. Also der Algorithmus muss schon ultra darauf getrimmt sein und du musst dich einfach immer weiterentwickeln. Und da sind wir wieder bei Viva. Wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben nicht die naja, die festgefahren nicht, aber wir haben nicht die klassischen Textformen, die es im Journalismus gibt. Wir haben nicht nur die Reportage, ein Porträt und einfach eine Nachricht oder eine Meldung. So, wir haben ja viel mehr. Also wir können ja alles machen, wir können alles mischen, wir können neue Dinge denken. Und da sind wir ja lange nicht am Ende. Also wir sind ja noch am Anfang und es ist trotzdem schön zu sehen, dass der Approach, den wir haben, dass der in irgendeiner Weise schon funktioniert.
Also die Zyklen werden immer kürzer. Diesen Printjournalismus gab es irgendwie gefühlt so seit Buchdruck bis 1999. Dann fing er an, in sich zusammenzufallen. Dann kam Facebook. Hat wie 10 Jahre. Dann wurde Facebook nicht mehr, interessiert einfach keinen mehr. Wie du vorhin, du hebst den Stein nicht hoch. Instagram ist irgendwie so, existiert so irgendwie immer weiter.
Ja, geht schon, ne?
Ja, irgendwie finde ich es krass.
Ja, aber die haben sich ja auch immer Dinge oder coole Features von anderen Apps oder Medien gegriffen.
Stimmt, so Snapchat.
Die haben Snapchat also genommen, die haben jetzt Twitter genommen oder X.
Ja.
Also die haben sich ja immer wieder irgendwelche Features genommen. Die haben sich ja selbst weiterentwickelt. Facebook ja null.
Hast du Schiss, dass TikTok zum Beispiel, dass du so mit, wenn TikTok untergeht, gehe ich mit unter? Weil ich es nicht geschafft habe, mich an eine neue Plattform zu gewöhnen.
Callback, wir heißen Hochkant-Ressort.
Ja.
wir können auch YouTube Shorts machen.
Ja.
Nee, also habe ich gar keine Angst vor. Also deswegen bin ich auch froh, dass ich andere Dinge noch gelernt habe. Ich kann auch zur Not schreiben. Und ich glaube auch, also selbst wenn TikTok in 2 Jahren oder so ausstirbt oder wenn irgendwer sich dazu entscheidet, TikTok zu sperren in Deutschland, habe ich jetzt keine Angst davor, dass ich keinen Job mehr habe oder keine Möglichkeiten mehr. Also gerade für mich persönlich jetzt nicht. Aber ich glaube auch alle anderen, die da irgendwie tätig sind. Ich glaube, dass einfach Hochkant nicht die eine Zukunft sein wird, aber ich glaube, dass es noch viel mehr in unseren Alltag von allen überschwappen wird. Wir nutzen das Handy ja nicht im Querformat. Also YouTube auf dem Handy ist ja eigentlich so kontraintuitiv. Also es macht ja gar keinen Sinn eigentlich, das Handy quer zu halten. So, dazu ist es ja nicht gemacht. So, deswegen glaube ich, dass viel mehr noch Hochkant werden wird, ob das jetzt TikTok ist oder jede andere App oder so, ist eigentlich egal. Also
muss man eigentlich, also ich bin 21 Jahre älter als du, muss man immer jung sein, um sowas zu machen?
Nee.
Ich kenne nur das Extrem, so wie du jung, oder man ist dieser Gramps, dieser Mann, dieser westdeutsche Rentner, der so ganz teure Streetwear anzieht. So diese zwei Extreme, dazwischen gibt es irgendwie nichts, habe ich das Gefühl.
Also es gibt Millennials mit viel zu engen Jeans mit Rissen und kaputte Jeans gibt's. Aber nee,
verdammt,
also,
das ist.
Ja, bist du das?
Nee, nein, auf gar keinen Fall.
Ich wollte gerade sagen, du bist doch kein Millennial mit zerrissenen Jeans.
Aber das ist krass, dass man jetzt. Also man ist dann so wie. Weißt du, bei mir waren es die aus den 70ern. So mit Schlaghosen, die Schlaghosen nicht ausgezogen haben, als dann irgendwie die Jahrtausendwende war. Ja. Und das sind die Millennials. Ist es ein Millennial-Ding, enge Jeans mit so Rissen drin?
Ja, ja, total.
Das finde ich ganz. Also für mich war das immer ein Idiotending.
Idioten?
Ja, das war so eine Idiotenhose einfach.
Also ich habe sie auch mal getragen, habe mich aber zum Glück dazu entschieden, die wieder auszuziehen irgendwann.
Mit einem großen
war ziemlich schwierig. Also nee, also ja klar, also das ist ein Millennial-Ding schon. Also man kann die von Weitem erkennen. Genauso wie, kennst du diese Leder-College-Jacken bei Frauen? So bunte, das ist auch ein Millennial-Ding, würde ich sagen.
Ach, die finde ich aber cool, bunte Leder-College-Jacken. Oder das ist nicht cool?
Das
Schlimmste, was man machen kann, ist das. Ist das noch cool oder ist es nicht? Das lassen
ist
wir
das
in der
noch ein Trend? Ist das trendy? nee, also es gibt, um auf die Frage zurückzukommen, nee, es gibt nicht entweder jung oder alt oder man ist, glaube ich, nicht zu alt für TikTok. Das darf mein Papa jetzt nicht hören. Der guckt nämlich sehr gerne TikTok und dem sage ich immer, er ist zu alt dafür, aber eigentlich ist man nicht zu alt dafür. Weil gerade bei TikTok wird dein Algorithmus ja dir angepasst. So, das heißt, du kriegst eh die Sachen, die dich interessieren. Und auch unfassbar viele alte Menschen sind erfolgreich auf TikTok. Volker Weidemann ist jetzt erfolgreich bei uns auf TikTok.
Mhm. So.
Also ehemaliger Moderator vom Literarischen Quartett.
Müsste man dann eigentlich das Hochkant vom Ressort, bräuchte dich für TikTok, für die junge Zielgruppe und eigentlich jemanden wie zum Beispiel Dirk Peitz, der dann eben Content macht für die mittelalte Zielgruppe. Müsste man das so aufbauen, so ein Ressort? Also müsste eigentlich die Voraussetzung oder die Arbeitsvoraussetzung eines Journalisten im 21. Jahrhundert sein, mach dein Ressort, aber mach es auch in Hochkant. Weil du kannst dann offensichtlich nicht alles machen.
Hm. Naja, also es hängt immer davon ab, auch wen du jetzt erreichen willst. Die Zielgruppe auf TikTok, also es gibt ein paar vereinzelt, es gibt so 12 Leute, schätze ich, über 60 bei TikTok oder über 50, die jetzt so klassisch auch eine Zeit kaufen würden am Kiosk. Und für die macht man nicht TikTok. Auch nicht als Zeit.
Aber vielleicht rutschen die irgendwann dahin. Also, oder wir hoffen einfach mal, dass es irgendwann ein soziales Netzwerk gibt, was alle Generationen miteinander vereint.
Ja, weiß ich, also vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also war das nicht mal X oder Twitter? Und es ist ja jetzt auch nicht so gut zu Ende gegangen.
Nee, da sind jetzt auch nur noch, also da ist jetzt wirklich auch wirklich nur noch so, es gibt diesen tollen Namen, Sift-Twitter.
Sift-Twitter?
Sift-Twitter ist es nur noch.
Ich bin in einer geilen Twitter-Bubble, in so einer Fußball- und Meme-Bubble, die ist nur lustig. Wirklich.
Also bei Twitter, ich habe wirklich nur Rechtsextreme bei Twitter.
Oh Gott.
Wirklich ausschließlich Rechtsextreme, Scheiße. rechte Männer, rechte Frauen, Tradwives, also wirklich das Schlimmste.
Das ist doch witzig, die Rechtsextremen waren die ersten bei TikTok und die letzten bei Twitter.
Ah.
Was sagt das über unsere Gesellschaft? Weiß nicht, also entweder Pioniere oder ultrakonservativ, keine Ahnung.
Aber ich überlege gerade, was ist das? Die Extreme.
Ja,
die Extreme.
Wahrscheinlich. Ja, Es sind die Ränder. Ja, ich glaube, andersrum funktioniert es. Also wenn du sagst, du hast in jedem Ressort jemanden, der hochkant denkt, so nennen wir es jetzt einfach mal, für eine junge Zielgruppe, dann könnte es eher funktionieren als andersrum. Weil du musst ja eher auch im Schriftlichen junge Leute dazu kriegen, dass sie das lesen und nicht ältere Leute jetzt auf Twitter, TikTok zu gehen. Ich glaube, so rum kann es funktionieren. Es braucht aber immer, und das gibt es ja tatsächlich offenbar bei Zeit Online und bei Zeit, es gibt den Willen von oben und es gibt den Willen von denen, Entscheidern und von den älteren Menschen, die jetzt im TikTok-Kontext alt sind, gibt es ja den Willen, da rein zu investieren und eben jünger zu sein. Und deswegen holt man mich oder holt man meinen Kollegen Nils Hagemann. So, wir sind jünger. Und wenn dieser Wille da ist und wenn man auch sagt, okay, wir lassen euch machen und ihr könnt erstmal tun und lassen, was ihr wollt, ich glaube, dann kann das irgendwie funktionieren in diesem Kosmos. Und also Zeit Online ist jetzt auch im Vergleich mit anderen Medien, glaube ich, auch einfach super jung. Also schon Zeit Online, nicht nur hochkant, sondern
ist mir
Zeit
auch, ich war vor kurzem, habe ich die Redaktion mal besucht und da ist mir aufgefallen, Tatsache, schon wir sind wirklich so, ich bin da mit 42, beziehungsweise 43 bin ich da schon so mittleres Ende, vom gefühlten Alter her.
Also wir duzen uns alle, aber bei dir will man schon überlegen, ob man das Sie vielleicht auch nochmal rausholt.
So, vielen Dank, dass du heute da warst. Nee, aber ernsthaft, ich gucke hier gerade auf die Uhr, haben eine gute Stunde geredet. Ich
tatsächlich?
Finde das, zwar, wow. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die aktuelle Folge des Medieninsider-Podcast mit mir, Thilo Mischke.
Und Julian Stoper. Nicht noch aus dem Radio.
Ja, hast richtig gut gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und mal so ein bisschen erklärt hast. Und irgendwie macht es mir ein gutes Gefühl zu wissen, dass du, genauso wie auch ich, eigentlich ist immer mag, man kann alles machen im Journalismus.
Ja.
Man muss nicht sich so ein, es gibt kein Diktat. Und ich komme noch aus einer Generation, jetzt so richtig krass erzählt vom Krieg, wo ganz viel Diktat war. Also wo die Ich-Reportage schon eine Katastrophe war. Wenn du aus dem Ich geschrieben hast, bist du eigentlich ein Abschaum.
Ja, überleg mal, meine erste Zeit-Online-Reportage über diesen Edgar, über diese gottlose Frisur, war eine Ich-Reportage.
Also, und
überleg mal, es wäre damals nicht möglich.
Nee, gewesen. Also es war dann so, also was musste ich kämpfen, um Ich-Reportagen zu schreiben und den Leuten zu erklären, dass es in einer Ich-Reportage nicht nur um mich geht, sondern nur, dass es die Erzählperspektive ist.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Auch weil diese Folge heute so heiter war, gibt es mal wieder Kulturtipps. Ich spiele immer noch Game Boy Advanced. Und diesmal spiele ich das tolle Spiel Castlevania Circle of Moon. Es ist das erste von drei Castlevania-Spielen, das für den Game Boy Advanced erschienen ist. Und es gilt nach Symphony of the Night als bestes Castlevania. Also diese drei Spiele gelten als die besten Castlevanias überhaupt. Ihr müsst wissen, müsst ihr nicht, aber ich würde es trotzdem erzählen, dass ich großer Castlevania-Fan bin. Ich bin großer Metroidvania, so heißt ja dieses Genre, Fan bin. Dieses Entdecken, herausbekommen, 100 Stunden lang in die falsche Richtung laufen, wieder zurückgehen, eine Peitsche finden, noch besser sein und wieder in die andere Richtung laufen und einfach da dieses mühsame, ja, fast marxistische Erarbeiten eines Videospiels, das liebe ich, das mag ich. Dann habe ich zu Ostern Bücher bekommen. Ich habe von Böll ein Buch bekommen, Heinrich Böll, und zwar, ich will immer Geschichten aus der Mokelei sagen, aber das ist ja von Hans Fallada. Ich bringe da was sonst durcheinander. Deswegen werde ich dazu keine Äußerungen weiter tätigen. Und ich habe ein Buch bekommen von Michael Lüders, den ich als Sachbuchautoren schätze, der über den Nahen Osten sehr viel geschrieben hat und recht, sagen wir mal so, kritische Anmerkungen zu den Einsätzen westlicher Mächte im Nahen Osten hat, was ich auch sehr schätze. Die Meinung und auch das mit großer Neugierde lese und verfolge. Der hat auch mal einen Roman geschrieben, beziehungsweise einen Thriller, ein Genre, das ich nie lese, aber das ich jetzt bekommen habe und es spielt in Grönland und deswegen werde ich es einfach mal lesen, denn meine Liebe für Grönland ist ja unermesslich. Gibt es noch einen weiteren Kulturtipp? Ich habe zum Geburtstag nachträglich ein Tattoo-Set bekommen. Also wer sich mal von mir gerne mit so einem Stick-and-Poke-Tätowieren lassen will, der kann sich gerne bei unserer alles-muss-raus-podcast-Seite melden. Und dann komme ich vorbei und tätowiere 5 Fünfer hässliche Dinge. Kann ich machen. Oder ja, wie ein Mann in meinem Leben sagte, es ist eine Hepatitis B-Verteilmaschine, die er da geschenkt bekommen hat. Finde ich witzig. Liebe Leute, wir hören uns Dienstag. Ich weiß noch nicht, was Dienstag für eine Folge kommt, deswegen kann ich keine Ankündigung machen. Aber schön, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ich wünsche euch einen schönen, ja, erstes Aprilwochenende. Ich hoffe, es wird schön warm. Ah ja, noch ein Kulturtipp. Ich habe Prey geguckt. Ein furchtbarer Film, den ich ausgeschaltet habe, so schlecht war er. Da geht es darum, dass eine Gruppe weißer Widerlinge, fast so ein bisschen christliche Propagandamäßig, in, Zitat, Afrika bei den Ureinwohnern, Natives, sind und dann mit dem Flugzeug abstürzen und dann von Löwen gefressen werden. Das klingt eigentlich lustig, klingt nach einem Film, den ich mögen könnte, aber dieser Film war so scheiße. Also wirklich so eine beschissene Scheiße habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also um euch ein Beispiel zu geben. Da gibt es dann diese Hyänen und Löwen, die sich auf diese Jagd machen nach Mina Sovari, die wir alle aus dem Film American Beauty kennen, die sich das Bein geschnitten hat bei einem Flugzeugabsturz und dann Schnitt, sieht man so Footage von, also so nicht gedrehtes Material von dem Regisseur von einem Löwen, Schnitt und eine Blutspur im Sand und Mina Sovari wurde gefressen, man hat es aber nicht gesehen. Also dann habe ich entschieden, ich mache diesen Film einfach aus. Also ist das eigentlich ein guter Tipp, von dem ich euch nur abraten kann. Ich würde sagen, wir belassen es hierbei. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht in Zukunft mal die Kulturtipps vorschreibe, damit ich das ein bisschen sauberer erzählen kann, weil alles, was ihr hier hört, ist ja direkt aus meinem Kopf erzählt und nicht irgendwie aufgeschrieben. Und wenn ich da so ein teures Mikro nehme, kann ich auch so ein bisschen flüstern und leise euch verabschieden. Tschüss. Bis bald.